Ja, unser Bibelabschnitt ist Kapitel 50 im Propheten Jesaja. Und wir haben so den größeren Abschnitt, jetzt einige Kapitel, wo das um den leidenden Knecht geht. Und das kommt auch hier in diesem Abschnitt immer wieder vor. So ist die Dichte von erfüllten Prophezeiungen in diesem Abschnitt sehr groß. Das heißt, von den über 3000 erfüllten Worten Gottes ist im Jesaja-Buch sehr viel drin, von diesen erfüllten Worten und gerade alles, was über den Messias vorhergesagt wurde, mit sehr vielen genauen Details. Es ist sehr erstaunlich, das hier so zu lesen. Und das soll uns auch Mut machen, als gläubige Menschen, dass hier das Wort Gottes eine sichtbare Erfüllung hat, wenn das so lange vorhergesagt wurde. Das ist eins. Aber ganz praktische Erfahrungen. Wir haben ja in Kapitel 49 zum Beispiel Vers 4 gelesen, letzte Mal, dass so mit den Worten des Knechtes Gottes, umsonst war das, was ich getan habe. Es war bezogen auf das Volk Israel, das ist nicht gekommen. Und dann kommt aber auch das tröstende Wort von dem Knecht selber, dass er sagt, aber ich vertraue auf den Herrn. Und so lernen wir ja auch immer als gläubige Menschen, wie gehen wir mit Enttäuschungen um? Dass wir dann auch so sagen können, ich sehe das jetzt nicht, kann das jetzt nur darauf beziehen, dass ich auf den Herrn vertraue. So glaube ich, ist es auch sehr erstaunlich zu sehen aus dem Jesaja-Buch, wie viel von dem Gottesbild, von dem Gottesverständnis bei dem Apostel Paulus ist, der ja auch auf eine Stelle das so auf sich anwendet, im ersten Korintherbrief, und sagt, ich beurteile mich auch selber nicht mehr, sondern der mich richtet oder mich beurteilt, ist der Herr. Das ist fast wörtlich aus dem Jesaja genommen. Sein ganzes Denken war doch sehr geprägt davon, von dem Propheten, dem Evangelisten im Alten Testament. Auch heute werden wir einen Text lesen, der uns in das praktische Leben so auch hineinführt. Der du wandelst in der Finsternis, vertraue auf den Herrn. Ein praktisches Übertragung auch auf unser Leben. Wir beginnen jetzt mit den ersten Versen und es ist ein trauriges Wort. Es beginnt mit einer traurige Nachricht. So spricht der Herr. Wo ist denn der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlasse, mit dem ich sie entließ? Oder welchen von meinen Gläubigen habe ich euch verkauft? Siehe, um eurer Ungerechtigkeit willen seid ihr verkauft und um eurer Übertretungen willen, ist eure Mutter entlassen. Warum bin ich gekommen und kein Mensch war da? Habe gerufen und niemand antwortete. Ist meine Hand etwa zu kurz zur Erlösung? Wir haben hier das als Frage stehen. Wo ist denn der Scheidebrief eurer Mutter? Die Begriffe erstmal zuerst, die Mutter versinnbildlicht hier das Volk Israel über alle Generationen, von der Zeit, als es Gottes Volk wurde, bis zu diesem Augenblick. Aber auch in die Zukunft rein steht dieses Wort offen. Scheidebrief, und er sagt, wo ist denn der? Was steht da dann drin? Es ist aus dem ersten Lesen nicht ganz verständlich. Will er sagen, gibt es den überhaupt? Oder was steht da drin? Wenn man das aber weiterliest und sagt, um eure Übertretungen willen ist eure Mutter entlassen. Und dieses Entlassen war die Scheidung. Eine Entlassene in der Ehe war eine Geschiedene, aus der Ehe Entlassene. Es ist ein trauriges Thema, aber ich habe das jetzt, glaube ich, kann ich das besser verstehen. Wir hatten mal eine längere Austausch darüber mit Brüdern. So, warum dieser Scheidebrief im Alten Testament steht, warum das im 5. Mose bei der Gesetzgebung mit hineingenommen wurde. Und gab es verschiedene Meinungen, dass Mose das gegeben hat, ohne auf Gott zu hören. Und das brauchen wir jetzt nicht alles wiederholen. Ich glaube, diese Stelle bestätigt was anderes, dass es dieses Bild gerade ist, das ja viel größer ist und viel umfangreicher ist und warum diese alttestamentliche Praxis auch ja das versinnbildlichen sollte, dass gerade es hier eine Entlassung gegeben hat vom Volk Israel. Die Geschichte vom Volk Israel und Gott ist ja noch nicht aus. Und wir haben dank des Neuen Testaments auch eine sehr klare Bestätigung, dass die Geschichte weitergeht und dass diese Zeit noch kommen wird, in der diese Wiedervereinigung, diese entlassene Frau wieder zur Frau wird. Das Volk Israel wird wieder angenommen werden von dem Herrn. Und wenn wir hier einige Bibelstellen dazu nehmen, dann wird das sehr deutlich. Aus dem Alten Testament war bei der Gesetzgebung das sehr knapp gehalten. Und wenn der Mann irgendwas Schändliches findet an seine Frau, dann soll er ihr einen Scheidebrief geben und sie entlassen. Und so gab es einen langen Streit im Volk Israel. Was ist schändlich? Weil das war dann nicht festgelegt. Und jetzt gab es verschiedene Meinungen darüber. Vom verbrannten Essen bis zu Untreue. Und als sie Jesus danach fragten, dann hat er das Zweite bestätigt und sagt, alle Entlassungen, außer der Unzucht, außer der Untreue, sind Gott widerwillig. Hier sehen wir auch, dass, wie Gott handelt in der Geschichte. Und über diese Entlassung von Israel, glaube ich, schreibt Jeremia sehr treffend, wenn er das so erklärt und sagt, und ich sah, Jeremia 3, Vers 8, jemand die Bibel hat, kann das mitlesen. Und ich sah, dass trotz allem, alledem, dass ich die abtrünnige Israel, weil sie die Ehe gebrochen, entlassen und ihr einen Scheidebrief gegeben hatte, doch die treulose Juda, ihre Schwester, sich nicht fürchtete, sondern hinging und selbst auch hurte. Also hier wird Israel, in zwei Teile geteilt, wie das zu der Zeit ja auch schon war. Das Königreich Israel wurde ja geteilt in 10 Stämme, das hieß Israel, und die 2 Stämme hießen Juda. Und er nennt das Israel hier als die eine Schwester, der hatte ich schon einen Scheidebrief gegeben, und ihr als der andere Teil Israels, als Juda, ihr habt euch auch nicht gefürchtet und seid auf dem gleichen Wege gegangen. Im Propheten Hosea, ihm hatte Gott eine schwere Aufgabe gegeben im Leben. Und das war jetzt nicht etwas, was er nur bildlich darstellen sollte. Er musste dieses Bild leben. Und da heißt es, gehe hin und nehme dir eine Frau zu als der Herr anfing, mit Hosea zu reden, da sprach der Herr zu Hosea, geh, nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder, denn das Land treibt ständig Hurerei vor dem Herrn hinweg. Das sollte er so machen. Er sollte so eine Frau zu Frau nehmen. Und das, was dann geschah, das Leben, das sollte was für Sinnbildlichen. Und damit zeigt sich eine ganze lange Geschichte vom Volk Israel. Und nicht nur das, dass sie entlassen werden, sondern auch, wie Gott sie wieder annehmen wird. Und darum geht es ja hier auch. Und hier wird nur darauf hingewiesen, dass der Grund diese Untreue war, die das Volk Gottes Gott gegenübergebracht hatte. In Hosea 2 haben wir das so gelesen, und dann, als das erste Kind geboren wurde, dann hieß es, dann bekam es einen besonderen Namen. Und dieser Name, der sollte das verdeutlichen und versinnbildlichen, dass sie nicht mehr Gottes Volk sind. Es gab ja auch noch eine andere Zeit in der Geschichte Israels. Es gab eine Zeit der ersten Liebe. Und das beschreibt Jeremia sehr deutlich. Das war die Zeit, als Gott das Volk angenommen hat zum ersten Mal. Und er beschreibt das so wie ein Ehebund. Und er sagt hier, und das Wort des Herrn geschah zu mir, geh und rufe in die Ohren Jerusalems, so spricht der Herr, ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste, im unbesäten Land. Das war die Zeit, die Bindung wurde, wo das Volk hieß, du bist mein Volk. Und dann gab es die assyrische Gefangenschaft, so wurde Israel entlassen, dann gab es die babylonische Gefangenschaft, 606, das war die zweite Entlassung von Juda. Denn die Namen dieser Kinder, von denen die Hosea mit seiner Frau bekommen hatten, die hatten besondere Namen. Und die hatten besondere Bedeutungen. Prophet Hosea, Kapitel 1, die Verse 8 und 9. Und als sie Lo-Ruama entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach, gib ihm den Namen Lo-Ami, denn ihr seid nicht mehr mein Volk und ich ich will nicht mehr euer Gott sein. Das heißt, dass dieser Name bedeutet, ihr seid nicht mehr mein Volk. Es geht aber weiter bei Hosea und er gibt ihm noch einmal ein Wort, das uns sehr ermutigt. Denn da heißt es auf einmal, du bist nicht mehr Lo-Ami, sondern Ami, mein Volk. Er nimmt sie wieder an, er nimmt sie wieder auf und daraus entsteht ja so ein wunderbares Lied, das ich finde, für eine Trauung und für eine Verlobung, jetzt für euch alle junge Leute, ein ganz wunderbares Fundament ist. Da heißt es in Kapitel 2, Hosea, dass sie wie die Verlobung aussehen soll. Denn ich werde mich mit dir verloben in Treue. Ja, jetzt ist mir 21, ja? Ja, okay, danke. Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und Erbarmen. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst dem Herrn erkennen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich erhören, spricht der Herr, ich erhöre den Himmel und der Himmel erhört die Erde. Das ist die Zeit der Wiedervereinigung Gottes mit seinem Volk in diesem engen Bund der Ehe. Und das ist hier die Zukunft, das ist das, was noch kommen wird, was noch in dem neuen Bund sich wieder abspielen wird und wo es nicht mehr heißen wird, Lo-Ami, sondern nur noch Ami, mein Volk. Da bekennt Gott sich wieder dazu und deswegen hier dieses schmerzliche Wort, dieses schmerzliche Geschehen, dieses Wort von der Scheidung, von dem Entlassen des Volkes. Und er sagt, und da steht das alles drin. In diesem Scheidebrief steht der Grund drin. Und das war der Grund, den Gott auch gesagt hat. Wenn ihr mir untreu werdet, dann werde ich euch entlassen. Ich werde mich euch zu euch nicht mehr bekennen. Dass es dann eine Wiedervereinigung gibt und eine Wiederheirat gibt und eine Wiederherstellung gibt, das zeigt einfach, dass Gott gnädig ist, dass er wiederherstellt. Auf Stellen, die wir sagen, auch menschlich, von unserer Erfahrung kennen wir das doch. Das ist doch unheilbar kaputt. Und das stellt er wieder her. Oder ist meine Kraft, oder ist in mir keine Kraft, sagt er weiter in diesem Abschnitt, als er diese Fragen an das Volk richtet. Oder ist in mir keine Kraft, euch zu retten? Siehe, durch mein Drohen trockne ich das Meer aus, meine Ströme, mache Ströme zu einer Wüste, es stinken ihre Fische, weil kein Wasser da ist, und sie vor Dürre sterben. Hier erinnert er sie daran, dass wenn sie etwas zurückdenken, und wahrscheinlich sind das diese Wege, die Wunder der Vergangenheit. Es gab zwei trockene Stellen, wo es nicht trocken sein durfte. Einmal im Roten Meer und einmal im Jordan. Es wurde trocken, wo eigentlich Wasser sein sollte. Und damit erinnert Gott und sagt, habe ich nicht genug Kraft? Könnt ihr nicht darauf wieder zurückgreifen und vertrauen? Und wie schnell gehen wir Menschen auf der Suche nach unserem Wohlergehen zu anderen Quellen, zu anderen Stellen. Und diese Untreue war ja gerade, dass in Israel viel Götzendienst betrieben wurde. In der Hoffnung, dass wenn es doch noch Götter gibt und sie uns auch noch was geben, dann können wir noch besser leben. Und deswegen ist dieser Wunsch nach dem Besser doch auch immer eine ganz große Versuchung für das Leben eines Menschen, dass man dadurch Gott untreu wird. Zacharia spricht darüber, dass er sagt, dieser neue Bund wird aufgerichtet werden und er wird zu seinem Volk wieder sagen, wenn es eine Zeit gab, dass ich sagte, ihr seid nicht mein Volk, da seid ihr jetzt mein Volk. Das ist Zukunft, das ist Geschichte. Im Vers 3, da lesen wir, ich kleide die Himmel in Schwarz und mache Sacktuch zu ihrer Decke. Wahrscheinlich ist das hier wieder aus der Geschichte des Knechtes Gottes, können wir vielleicht hier an die Zukunft denken, an das Wunder der Zukunft, an die Finsternis, während den Kreuzestod Jesu, dass dieses Wunder ist mit keinem natürlichen Ereignis zu schaffen. Wenn man versuchen würde, das zu erklären durch eine Sonnenfinsternis, dann geht sowas nicht über 3 Stunden. Wir kennen Sonnenfinsternisse. Das ist der kleine Fleck, wo der Mond einmal die Sonne verdeckt. Der geht schnell weg. Aber das, was hier war, über 3 Stunden Finsternis, das war die Allmacht Gottes, die das bezeugt, die sich in den Wundern auch der Schöpfung immer wieder bezeugt und deswegen auch hier auch wieder der Ruf an das Volk Gottes, auch an uns. Schaut, was Gott tut, wie er ist, wie er wirkt, welche Macht er hat. Und jemand sagte mal, wenn er von der Hand Gottes spricht, die ganze Welt hält, dann sollten wir mal versuchen, ein Glas Wasser zu nehmen und das mal ein paar Minuten halten. Nichts mehr machen, als nur das zu halten. Und das wird nicht lange dauern, dann haben wir keine Kraft mehr in der Hand. Und dieses Bild, das hilft uns, unser Vertrauen zu Gott zu gewinnen. Das tut er hier auch. Hier ruft er sie zurück und ruft zum Vertrauen an ihn, weil seine Macht ja nicht verkürzt ist. Er hat seinen Arm ausgestreckt als den helfenden Arm und ruft sich hier so zum Zeugen hin. Und wenn wir nochmal Vers 1 lesen und sagen, oder war es eins von meinen Gläubigern, den ich euch verkauft hätte? Gott will hier sagen, es war nicht so, wie damals die Frau, die zu Elisa kam und sagte, jetzt habe ich kein Geld, mein Mann ist verstorben, er war dein Diener, ich habe kein Geld, ich kann nichts bezahlen. Jetzt kommen die Gläubige und die Gläubiger und die wollen meine Kinder nehmen. Und ich muss sie jetzt verkaufen, weil ich mit nichts bezahlen kann. Gläubiger sind immer Menschen, die verleihen. Die haben Vermögen, Geld oder andere Wertsachen und die verleihen die. dann ist das ein Verhältnis, als das sind dann die Gläubiger, die das Geld haben und verliehen haben. Und wenn man nicht zurückzahlt, dann gibt es heutzutage, ja, wenn da was geht, eine Zwangsversteigerung oder es gibt, ja, dass man versucht zu fänden, was da dann eben zu holen ist bei den Menschen, der die Schulden hat und nicht zurückzahlt. Und das sagt Gott hier auch. Es gab keinen nicht, der zu mir gekommen ist und sagt, Gott, du bist mir noch was schuldig und dann habe ich euch verkauft, damit diese Schuld beglichen würde. So ist das nicht. Keiner. Ich bin keinem was schuldig. Der einzige Grund, warum das geschehen ist, das war die Untreue. Deswegen musste ich das tun, deswegen habe ich das getan. Und wenn wir dann so die Worte bei Hosea noch nehmen dazu, dann ermutigt uns das sehr, dass es eine Wiederherstellung gibt und dass das Volk damit rechnen kann. Verse 4 und 5. Der Herr hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie solche, die belehrt werden. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Hier spricht der Knecht Gottes und auch wahrscheinlich in der so tiefen Herablassung als Mensch, so wie wir das auch wissen, dass er auch als Mensch in diese Welt gekommen ist, dass er Zeit brauchte zum Lernen. Und so sagt uns das der Hebräerbrief auch, dass das Lamm Gottes durch Leiden zur Vollendung gebracht wurde. Oder wenn wir in den Evangelien lesen, dass der Jesus dran wuchs und zunahm, dann ist das bei Gott ist keine Entwicklung zum Größeren, zum Besseren, zum Mehr. Aber als Mensch Jesus demütigt er hier sich und sagt hier, dass er das genauso erlebt hat. Er hat sein Ohr Gott geschenkt und er weckte ihm. Der Vater weckte ihm und er hat dadurch eine Zunge bekommen, müde gewordene zu ermutigen. Und er weckt mich jeden Morgen neu. Belehrte ist hier wahrscheinlich ein Wort, das sich darauf bezieht, dass man in der Wahrheit und in der Weisheit Gottes zunimmt. Nicht insgesamt im Allgemeinwissen, sondern das ist hier ein Ausdruck, der schon sehr deutlich sagt, dass es eine Offenbarung ist, in dem Göttlichen unterwiesen zu werden. Und das sagt er, habe ich. Diese Zunge habe ich bekommen, weil mein Ohr offen ist. Jeden Morgen neu. Und ich bin nicht widerwillig in dieser Beziehung zu Gott gewesen. Bereitwillig, nicht widerspenstig. So viel, glaube ich, Unterschied haben ja wir schon bestimmt in unserem Glaubensleben gemerkt. Wenn ich ja aus einer Pflicht das Wort Gottes lese, dann ist das gut. Und wenn ich das aus einem Hunger und Durst, aus einer Freude an Gott tue, dann ist das besser. Das ist noch eine ganz anderes Erlebnis von dem Wort Gottes, nicht als als dieses muss nur, sondern auch in der Freude, so wie hier er sagt, ich bin dann nicht widerspenstig gewesen. Ich habe das mit Freude getan. Ich glaube, der eine Sohn in dem Lukas-Evangelium, der zu Hause blieb, und der eine, der sein Erbe nahm und wegging, der zu Hause blieb, der, glaube ich, war der, der nicht Freude daran hatte, bei dem Papa zu sein. Der hatte das nicht verstanden, der hat es nicht genossen und nicht geschmeckt, was das eigentlich ist. Ich glaube, das war so ein Pflichtmensch, der das immer nur als Pflicht erlebt hat, was ja nicht verkehrt ist. Nur es ist halt Pflicht, das ist nicht Freude. So sagt er das zumindest zu dem Vater, als er ihm sagt, als er ihm vorwirft, du hast mir niemals was gegeben. Dann sagt der Vater zu ihm, wusstest du das nicht, dass dir das alles gehört? Da sieht man das Verhältnis. Und deswegen dieses freudige, nicht widerspenstige, ein offenes Ohr zu haben, das ist ein ganz großes Gut in der Jüngerschaft. Und ich glaube, wenn wir das vielleicht so zusammenfassen, diesen wertvollen Stand mit Gott, was der Knecht Gottes hier selber von sich sagt, dann betont er hier zwei Sachen. Einmal, er sagt, ich bin selber gehorsam und für andere will ich ermutigend wirken. Ich bin selber gehorsam und will für andere ermutigend wirken im Leben. Wenn wir so eine Jüngerschaft leben, da glaube ich, ist viel drin. Da ist alles drin. Im Gehorsam und mit dem Vorsatz im Herzen, ich will, dass andere Mut fassen, so wie er das hier sagt. Die Müden will ich mit dem Wort aufrichten, weil er mich weckt jeden Morgen neu. Ja, vielleicht ist hier auch ein Zeugnis dran, dass wir uns sagen, so erlebe ich das, so geht es mir, so erlebe ich die Beziehung zu Gott und kann einer dem anderen vielleicht hier auch so Hilfestellung geben. Wie weckt Gott uns am Morgen, in der Nacht, indem wir aufwachen? Wie wachen wir auf aus dem Schlaf? Mit welchem Gedanken? Mit welcher Herzenseinstellung? Mit welcher Sicht für die Welt, für uns, für die Menschen? In den Versen. Ja, bitte, wenn jemand das mitteilt, lass uns darin einer dem anderen reich machen mit Glaubenserfahrung.
Ja, ich wollte nicht erzählen, wie ich wach werde, sondern ein bisschen ein anderes Beispiel. Die Schwester Anna Penner, die konnte oft gar nicht schlafen, weil ja in ihrem Zustand. Und dann hat der Herr ihr ganz viele Namen gegeben, für die sie beten konnte. Und so ist es ihr ergangen, wollte ich nur als Beispiel sagen.
Okay, danke. Wir werden dann mit dem Vers 7 abschließen. 6 und 7 lese ich noch. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. So viel klare prophetische Worte für das Ereignis, das noch viele hunderte Jahre später geschehen soll. In den Evangelien lesen wir genau das. Verspottungen, Verschmähungen, die Wange, den Raufenden. Deswegen sagte jemand, deswegen glaube ich, dass Jesus einen Bart getragen hat. Weil man raufen kann, man nur an den Haaren, und die Wangen hat er den Raufenden gegeben. Die haben ihn so misshandelt. Den Rücken, den Schlagenden. Und wie Johann mal sagte, in dem einen Verfilmung von der Passion Christi, das zählt man zu den Grausamkeiten, die man gar nicht zulassen will, dass sowas verfilmt wird und gesehen wird. Aber da wird das schon, so wie das auch im Psalm steht, sie haben an meinem Rücken Furchen gezogen, weil es Narben gibt, weil die Haut platzt, weil die nicht mehr ohne diese Narben zusammenwächst. Somit ist hier schon ein sehr deutliches prophetisches Wort darauf. Aber das Ermutigende wieder, aber der Herr, Vers 7, hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Und darum habe ich mein Gesicht hart wie ein Kieselstein gemacht. Erinnern wir uns an die Worte im Lukas-Evangelium. Und er richtete sein Angesicht fest auf nach Jerusalem. Eine feste Entscheidung. Und warum? Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Geschwister, das ist so viel wert, wenn wir den Verheißungen Gottes Raum schenken in unserem Herzen. Und wenn das Wort Gottes zu den Kindern Gottes heute sagt, keiner wird zu Schanden, die auf Gott vertrauen, dann ist das ein Wort, das uns auch genauso in den Entscheidungen des Lebens festmachen kann. Und dann ist das aber nicht gegründet auf den festen Charakter eines Menschen oder seine Willenskraft, sondern ihren Ursprung hat das in der Verheißung Gottes. Und das ist der Unterschied. Und deswegen wollen wir immer wieder uns daran auch stärken lassen, gründen lassen, festigen lassen. Denn so steht sie geschrieben, weil ich erkannt habe, dass ich nicht beschämt werde, dann wurde mein Angesicht fest wie ein Kieselstein. Gott schenke uns in der Nachfolge und im Vertrauen zu ihm diese Festigkeit in seinem Wort. Wir werden noch beten. Ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Dir danken wir, unser Herr Jesus Christus. Dein Leben, deine Leiden, das prophetische Wort und die Frucht deines Weges, deines Werkes, alles ist, was wir dankend annehmen. Darauf wollen wir vertrauen. Und in unserer Erfahrung als Menschen, auch wenn wir uns dazu bekennen, dass wir schwache Menschen sind, dann bist du stark. Dann bleibt dein Versprechen und wir dürfen das erkennen, dass wir nicht zu Schanden werden, weil wir dir vertrauen. Die Hoffnung lässt aber nicht zu Schanden werden, weil wir nicht auf uns vertrauen, sondern auf den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und der über den Tod hinaus wirkt und der auch Tote lebendig macht. Das hat Abraham gestärkt, das hat den Knecht Gottes Jesus dich gestärkt und das wollen wir auch tun, dass dein Wort uns trägt und stärkt. Amen. Ich wünsche uns allen einen guten Abend und guten Heimweg.